Herzlich willkommen in unserem Tanzsaal. Der Sneakpot ist in England und wir besprechen für euch den Film Cuban Fury. Fury?
Ja, Fury.
Gut. Mit mir hier unser alternder Tanzlehrer Robert Krüger.
Schade, war ich jetzt nicht drauf vorbereitet.
Du hast doch hier.
Ja, nee,
was
ich
hätte
jetzt dich eigentlich.
Gosling's Black Seal.
Ich hätte dich jetzt eigentlich irgendwie beleidigen müssen, aber das kam so schnell. Ja, wunderschön. Der etwas schwabbelige dicke Tänzer ist Stefan Giesberg.
Eins und zwei und drei und vier.
Jetzt gemein? Nee, das passt ja zum Film.
Es passt ja auch zur Realität.
Was hast du jetzt gesagt? Das hätte ich mir niemals gewagt.
Cuban Fury, worum ging's?
Es geht um einen schwabbeligen, dicken Tänzer. Gespielt. Nein, im Beginn des Films kriegen wir gezeigt, wie ein kleiner Junge wirklich brennt für Salsa-Tanzen. Und er ist auch sehr, sehr erfolgreich mit seiner Schwester, glaube ich, als Tanzpaar. Gewinnen sie eine Meisterschaft nach der anderen und im Grunde steht nur noch der große Traum von der nationalen Meisterschaft vor ihnen. Und bevor das passiert, wird er gedemütigt von ein paar Jungs, die das total doof finden, dass man Tanzen toll findet. Weil er und Paillettenkleider trägt und so Sachen. Und
wer läuft denn in seinem Paillettenkleid-Kostüm durch zum Turnier hin?
Ja, du offensichtlich nicht. Er hat es gemacht und ist dafür dann ein bisschen verhauen worden. Und das hat ihm den Spaß und die Freude am Tanzen nachhaltig verdorben. Und dann machen wir einen Zeitsprung von 25 Jahren und sehen denselben kleinen Jungen wieder. Er wird dann gespielt von Nick Frost. Und er hat seit 25 Jahren nicht mehr getanzt und arbeitet in einem Büro, irgendwas, was, Versicherung oder sowas, keine Ahnung, ist auch egal. Nee, Drehmaschinen, Drehbänke, so. Wir haben das auf die lange Drehbank geschoben, Brillerwitz. Ja, also er arbeitet in dieser Drehmaschinenfirma, ist irgendwie Ingenieur, technischer Zeichner, sowas. Ja. Sein Arbeitskollege wird gespielt von Chris O'Dowd, den kennt man aus The IT Crowd und ist ein fürchterlicher Sprücheklopper, Schürzenjäger, eigentlich ein Dummbratz quasi. Und jetzt kriegen sie eine neue Chefin. Und die neue Chefin ist wirklich, wirklich süß und hübsch. Und irgendwie kriegt er raus, durch ein paar dumme Zufälle, dass sie für Salsa brennt, sozusagen. Und es entbrennt zwischen den beiden Kollegen, zwischen ihm und Chris O'Dowd.
Eigentlich entbrennt nichts. Der Chris O'Dowd, der macht halt irgendwie da.
Ja, Chris O'Dowd ist der festen Überzeugung, er wird die in die Kiste kriegen und macht es auf die schleimigste und ekligste und widerlichste Art, die du dir irgendwie auf der Leinwand vorstellen kannst. Das ist wirklich schon, zum Teil tut es weh.
Ja, echt.
Und er denkt halt, okay, die steht auf Salsa und Salsa war ja mal meine große Leidenschaft, habe ich seit 25 Jahren nicht gemacht, aber wenn ich jetzt wieder anfangen würde, Salsa zu tanzen und ich hatte ja mal das Feuer in den Füßen, hat man mir nachgesagt.
Dann, wenn man es einmal auf seinem Niveau kann, dann, das geht auch nicht mehr weg.
Ja, 25 Jahre ist eine verdammt lange Pause. Na gut, wie auch immer.
Also er lernt sie jedenfalls schneller als der andere.
Tippi. Oh. Jedenfalls fängt er an, Salsa zu tanzen, um das Herz der Frau zu gewinnen. So, das kann man jetzt so, dann entspinnt sich halt, was ich dann entspinnen muss.
Das, was wir nach 8 Minuten gesagt haben.
Natürlich.
Nicht ganz, aber ja, es ist eine Romantikkomödie. Und mal wieder ein Tanzfilm.
Eine Romantik-Tanzfilm-Komödie und er muss natürlich seinen alten Lehrer wieder aktivieren. Gespielt von, oh Gott, Ian McShane oder so ähnlich, heißt er so?
Ich habe keine Ahnung, du, so Sachen darfst du mich nie fragen.
Den kennt man als aus irgendwelchen Piratenfilmen, glaube ich. Der spielt immer so.
Der wirkt doch so ein bisschen wie so ein alter Pirat.
Ja, ne? Es passt sofort.
So verlebt, Haare, aber dann doch so tanzlehrermäßig Haare zurückgegelt und so.
Jetzt kannst du mal richtig über deine ganzen. Weißt du, ich wollte den Film gerade in IMDb nachschlagen. Weißt du, was ich eingegeben habe?
Was?
Old Cuban. Den alten Mann.
Ja, liebe Hörer, alle, die nicht Cocktail begeistert sind Old Cuban ist ein fantastischer Cocktail.
Ja.
Sind wir Rezept? Jetzt Cuban. Interessiert euch dieses Rezept?
Das schreiben wir nicht schon aus.
Das machen wir eh nicht, das vergessen wir.
Natürlich nicht.
Deswegen kann ich es schnell sagen. Rum, Limette, Zucker, mit Minze shaken, dann abseihen, schön in eine Schale und mit Champagner oder trockenem Schaumwein aufgießen. Ein fantastischer Drink. Wirklich, also unglaublich. So. Wie hat der Film dir gefallen?
Gut. Also Ian McShane ist übrigens richtig. Und er hat den Blackbeard in der letzten Verfilmung von Flucht der Karibik richtig gespielt. Der Film hat mir gut gefallen. Er nimmt anfangs ein bisschen langsam Fahrt auf. Also Chris O'Dowd, ich mag den in IT Crowd, mochte ich den irgendwie sehr. Und wir haben den später auch nochmal in irgendeiner anderen Komödie gesehen, wo ich den sehr mochte. Hier hat er mir richtig, fand ich ihn einfach nur eklig. Also es war nicht...
Der war irgendwie
nervig. Es war nicht... Ja. Nicht mal so, dass man dachte, ja okay, der soll so schmierig, eklig sein. Natürlich sollte der irgendwie sozusagen die plumpe, dumme Anmache machen. Aber der hat es nicht lustig gemacht, sondern der hat es einfach nur so gemacht, dass es einen abgestoßen hat. Ich fand den einfach nur widerlich. Ich wollte den nicht sehen
müssen. Ja.
Und hat eigentlich jeder Szene, war ich immer froh, wenn die vorbei war. Weil man konnte auch nicht lachen. Ich fand es nicht lustig an der
Stelle. Ja, und er hat auch immer den Nick Frost gedemütigt und so in einer Art... Das macht man nicht und das macht man auch nicht spaßig unter Arbeitskollegen so. Also, genau. dass man sich mal anfrostelt.
Wir wissen alle, was du sagen wolltest.
Das passiert. Das,
ja klar, das macht man.
Das machen halt wir einfach. Sogar on air.
Ja.
Aber das war eine Art, wie die miteinander umgegangen sind, die halt so weit drüber war. Also das fand ich einfach sehr unpassend. Das war fand ich nicht gut.
Ja,
also, war auch nicht lustig. Das war überhaupt so.
Genau. Also ging mir absolut genauso. Ich mochte die Figuren nicht. Ich mochte nicht, wie sie mit ihm umgegangen ist. Und genau wie du sagst, das war über diese Grenze des, wir verarschen uns gegenseitig auf eine liebevolle Art und Weise, war es weit drüber und hat eigentlich keine Freude mehr gemacht beim Zugucken. Und na klar, das steigert dann umso mehr die Rachegelüste und dieses die Freude, wenn das dann irgendwann mal zurückgezahlt kriegt vielleicht. Da wartet man dann natürlich schon drauf. Aber das funktioniert auch, wenn ich ihn vorher nicht so widerlich, eklig, schmierig sein lasse. Und ich, wie gesagt, ich mag Chris O'Dowd als Comedian spielen, ja, Schauspieler eigentlich sehr, sehr gerne, aber diese Rolle, vielleicht ist das auch in der Übersetzung wieder mal verloren gegangen, keine Ahnung, wissen wir nicht, aber es war einfach nur, so, ich mochte die Figur überhaupt nicht und auch die Art, wie es gespielt war, nicht.
Ja, also vielleicht hat man noch die viel deutlichere Ironie im Original dann nicht gehört.
Ja, wie gesagt, das wissen wir nicht, aber das könnte theoretisch sein. Gut, und dann, fängt halt diese ganze Geschichte an. Er geht wieder, fängt wieder an, Salsa zu lernen. Sein alter Lehrer hat noch irgendwie ein bisschen, wie sagt man, hat noch ein bisschen einen Hass auf ihn. So.
Ach so,
also, ja. Naja, Hass nicht so viel gesagt. Also, er hat noch eine Rechnung mit ihm offen, so nach dem Motto: Klar. Warum bist du damals nicht aufgetaucht zur Meisterschaft und was soll das? Und
warum hast du aufgegeben, nur wegen so einer
kleinen
Prügelei?
Und das mussten sie dann irgendwie hinkriegen. Aber er lernt da auch ganz tolle Leute kennen. Ich denke da an den Mann aus dem Mittleren Osten, der öfter mal in Diskotheken von Granaten redet.
So lustig.
Ist ein bisschen tuntig drauf, so ein bisschen sehr.
Kaum.
Aber das ist.
Ich möchte nicht sagen normaler Tänzer, aber normaler Tänzer halt.
Okay, das musst du beurteilen. Der ist auf jeden Fall eine Rolle zum Schießen. Also der ist großartig.
Ja, und er lässt sich halt auch von ihm dann beraten, weil er eben auch so cool sein möchte und dieses Flair, was er ausstrahlt, haben möchte.
Genau. Ja, jetzt haben wir ja, ich meine, Nick Frost ist ja jetzt nicht gerade so die von der Figur her die absolute Tänzerpersönlichkeit. So ja. Von der Figur ist der einfach mal irgendwie zwei Tänzer, so beziehungsweise fast drei.
Ja.
Und am Anfang haben wir dann so etwas hüftsteife Bewegungen, wo aber hier und da durchblitzt, dass er es nicht zum ersten Mal macht.
Toll gespielt.
Das musst du jetzt dann mal beurteilen.
Also, das fand ich wirklich gut gespielt, wie er nach und nach lernt oder wieder lernt, wie man tanzt. Und am Anfang ist halt alles noch so ein bisschen steif, noch ein bisschen alles so unbeweglich. Aber dann kommt eben so sowas, ah, dann fällt ihm wieder irgendein Schritt ein oder irgendeine Bewegung, eine körperliche, binnenkörperliche Bewegung. Und dann macht er die und dann kommt die auch gut. Also es ist, und also ich weiß nicht, welche Tanzvergangenheit Nick Frost hat, aber ich fand das, was er da getanzt hat, schon ziemlich cool.
Ich habe in der BBC ein Interview mit ihm gehört, wo sie ihn das gefragt haben und ich habe alle Antworten vergessen.
Das ist ein bisschen schade.
Die Claudia ist da besser bei sowas. Die hat auch diese ganzen Sendungen mit Sicherheit gehört, weil die hört ja genauso BBC, Five Live, hier Dings, wie heißen sie, Kermit und Mayo.
Ja.
Hört sie ja genauso wie ich, aber sie hat sich das vielleicht besser gemerkt. Keine Ahnung. Ich habe es vergessen, weil es schon sehr lang her ist jetzt irgendwie. Ich hatte das schon völlig wieder verdrängt, dass die den da zum Interview hatten. Das muss irgendwann Anfang des Jahres gewesen sein oder so. Zumindest kommt es mir so vor. Da könnte man nochmal nachhören, wenn man das wissen wollte, was seine Tanzvergangenheit ist. Naja, und natürlich kommt das, wie du vorhin gesagt hast, wenn man das mal konnte, dann verlernt man das nicht mehr. Das kommt dann wieder und wie gesagt, Rest könnt ihr euch denken. Aber schön, auf eine schöne Art.
Also, wie fandst du die Tanzszenen und so?
Super schön gefilmt. Also ich fand die Kameraarbeit überhaupt in dem ganzen Film toll. Nicht nur beim Tanzen, da fällt es natürlich besonders auf. Natürlich, weil man vielleicht auch kaschieren muss, dass er nicht doch der absolute Profitänzer ist.
Und aber es war so gut kaschiert.
Und also, das meine ich, genau.
Dann zeigst du mal kurzzeitig nur Beine und dann zeigst du aber wieder alles und es passt vom Schnitt aneinander. Also es ist, wenn du jetzt zum Beispiel unser aller Lieblingstanzfilm Dirty Dancing anschaust, da stimmen halt die Anschlüsse gar nicht. Also guckt er nach rechts, umschnitten, dann hat er eine Drehung gemacht, die
nicht geht.
Die halt im Schnitt passiert ist.
Ja.
Oder eine halbe oder sowas. Und da ist es halt wirklich richtig gut aneinander gebaut und so.
Ja, das und die, klar, an manchen Stellen sieht man dann so, wenn sie mal eine Totale zeigen, dass er halt in dem Augenblick nichts macht, außer dastehen und seinen Arm ausstrecken, damit die Frau glänzen kann an der Stelle. Die
Herren stehen einfach nur.
Ja, das ist dann in dem Augenblick natürlich auch sehr gnädig für ihn, der jetzt vielleicht, wie gesagt, ich habe das Interview, den Inhalt mehr oder weniger vergessen, aber ich gehe mal davon aus, dass da viel geschustert werden musste.
Wenn er noch besser hätte tanzen können, hätten sie noch mehr gezeigt.
Genau.
Also er war kein schlechter Tänzer und der könnte bei sowas wie Let's Dance oder so bestimmt da gut mitmachen.
Ja. Aber das haben sie, wie gesagt, in der Kameraarbeit so toll gemacht, dann gehen sie halt einfach mal direkt dicht an sein Gesicht ran oder so.
Genau.
Und es glänzen dann auch immer die anderen Tanzpaare so doll, dass das einfach in der Gesamtheit so wirkt, als ob die alle fantastisch sind. Und das nimmt ihn dann einfach mit, diese Welle des,
ja,
die sind alle gut,
genau,
reißt ihn einfach mit.
Genau, aber die anderen sind halt nicht so viel besser. Wir haben doch irgendwann mit Richard Gere mal so einen Tanzfilm geguckt.
Ist nicht jeder Film mit Richard Gere? Nee, wir haben neulich mal irgendwas geguckt, wo du dich so aufgeregt hast, dass alle Profis sind, nur die Figur, der wir es glauben sollen, nicht irgendwie. Ich weiß
genau,
nicht
mehr, was weil die im Hintergrund alle so viel besser waren als er. Und hier war es halt nicht so. Also da konntest du in den Hintergrund gucken und die haben auf einem ähnlichen Niveau getanzt wie er.
Ja.
Die hatten halt Klamotten, 4 Nummern kleiner an, aber das war auch der einzige Unterschied.
Ja. Ja gut, das ist ja halt so die generelle Aussage von dem Film. So, du kannst auch dick sein und trotzdem muss El Corazon haben.
Genau, es geht ja eben da auch nicht darum, besonders gut zu tanzen, sondern einfach nur den Spaß am Tanzen zu zeigen und zu erleben und so.
Genau.
Das kommt halt richtig gut rüber.
Ich muss gerade nochmal an die Szene auf dem Parkplatz, auf dem Parkdeck umdenken. Es gibt ein Dance-Off zwischen zwei Leuten, völlig ohne Zuschauer.
Und ohne Damen.
Es sind einfach nur zwei Männer, in dem Fall natürlich Chris O'Dowd und Nick Frost, die einen...
Das sollten wir nachher auf dem Balkon auch mal kurz machen.
Auf meinem Balkon? Der ist nicht wirklich groß.
Ich weiß.
Okay. Und es ist so eine Art, da wird Tanz zum Kampfsport. Kannst du da irgendwie...
Sowas wie Capoeira wahrscheinlich.
Kannst du da irgendwie eine Relation zwischen deiner Tanzrealität und dem herstellen? Habt ihr sowas? Macht ihr sowas? Battle Dancing?
Nee, gar nicht.
Schade eigentlich. Also ich fand das Konzept total lustig.
Das war schon cool, ja.
Und es war so toll inszeniert, wie die zwei im Grunde so, wir klären das jetzt wie Männer, dann ziehen sie sich die Jacken aus und eigentlich ist das so, alles läuft deren
Auftakt
zu einer Schlägerei und dann wird es ein Dance-Battle. Ohne Zuschauer, ohne Musik. Also wir als Filmzuschauer hören natürlich Musik, aber die beiden haben auf diesem Parkdeck offensichtlich keine Musik, keine Zuschauer. Und es hat die Anmutung einer Schlägerei irgendwie. Ja. Aber es ist ein Tanzbattle. Und das war die vermutlich lustigste Szene mit Chris O'Dowd in dem ganzen Film. Also ich musste sehr lachen. Ich fand die großartig.
Das war wirklich gut. Also es war sehr, sehr lustig. Aber so in, also bei uns im Tanzsport gibt es das eigentlich nicht. Da gibt es halt mal, dass man mal einen Arm stehen lässt.
Also wenn die...
alles schon gesehen, alles schon passiert. Also wirklich... ja, ich hatte...
Wrestling heißt das, glaube ich, Clothesline. Wenn du so einen Arm, dann haust den anderen so von dem... Genau, ja.
Oder dass jemand in die Ecke tanzt und du tanzt dann einfach davor und machst irgendwelche Faxen, bewegst dich vor und zurück und
dann kommt er nicht mehr aus der
Ecke raus. Und so, wenn du in der Ecke stehst und nicht tanzen kannst, dann kann der Wertungsrichter dich nicht sehen, dann kriegst du keine... Also dann, die Wertungsrichter gucken ja einfach die Leute an und sagen, okay, den finde ich gut, den will ich in der nächsten Runde nochmal sehen oder dem gebe ich den ersten Platz. Aber wenn du halt in der Ecke stehst und dich nicht bewegen kannst, dann ist halt, also da passieren solche Sachen, aber das ist halt was ganz anderes als das, was die jetzt gemacht haben, dass sie einfach, jeder macht seine Moves und dann der Nächste, dann tanzt man auf ihn zu, erschreckt ihn und kämpft dann doch so ein bisschen. Das fand ich so lustig.
War wirklich lustig. Wenn ihr in die IMDb nach diesem Film schaut, dann seht ihr zwei Fotos auf so einem Parkdeck oben, auf so einem Dach von so einem Parkhaus. Das ist diese Szene, die wir meinten. Ja, also wie gesagt, am Anfang fand ich, hat er durch diese eklige Chris O'Dowd-Rolle und bis das Ganze mal so ein bisschen Fahrt aufnimmt, bis der ganze Setup mal durch ist und wir dann endlich dahin kommen, dass er in dieser Tanzschule ankommt und wieder anfängt, Salsa zu lernen und dann Salsa sozusagen den Hauptteil des Films übernimmt. Bis dahin fand ich den Film so, kann das mal irgendwie zu Potte kommen, kann das mal ein bisschen Gas geben und fand das einfach nicht so schön eigentlich. Und dann in der zweiten Hälfte wurde der immer besser. Und ja, dann fand ich den wirklich versöhnlich schön und mochte den gern.
Ja.
Aber da hat halt vorne raus leider Löcher und Lücken.
Ja, gut. Ich fand aber trotzdem, dass das Ende und der zweite Teil dann doch so versöhnlich sind, dass.
Aber wenn diese 50% andersrum gedreht wären, würdest du aus dem Kino rausgehen und sagen, was war das für ein Scheiß? Es ist halt nur so, dass es dann am Ende gut ist, sodass man dann rausgeht und versöhnt ist, aber
es ist ja keine 50%, vielleicht ein Drittel oder so.
Na, ich weiß nicht, das dauert schon ziemlich lang. Was zum Glück gemacht hat, ist auf so ganz blöde Sachen verzichtet, was so Komödien sonst, so Romantikkomödien immer machen, dass Leute an irgendeiner bestimmten Stelle irgendwas sagen müssten, was eigentlich ganz einfach wäre, jetzt einfach mal zu sagen und dann machen sie es nicht und dann entwickeln sich so, weißt du, das hasse ich immer, da regt sich der Erik auch immer drüber auf, dass dann so Sachen einfach nur hinkonstruiert werden, weil jetzt jemand irgendwas nicht sagt. Und diese eine Szene auf dem Golfplatz, wo er seinen Freunden das beinahe verschweigt.
Ja, stimmt.
Da habe ich gedacht, ach komm, jetzt bitte nicht die Nummer. Und dann 30 Sekunden später sagt das denen, was jetzt offensichtlich im Raum steht, was er sagen muss, um nicht 100 Verwicklungen zu produzieren. Und dann nimmt das so eine positive Wendung und ist wieder aus der Welt. Und da dachte ich mir, ach danke. Ja, endlich mal ein Film, der dieser Versuchung widersteht, aus so einem Schwachsinn jetzt wieder einen langen Handlungsstrang der hasst den und der kann den nicht mehr leiden, weil er denkt, dass der das, aber der hätte das ja nur sagen müssen, dann wäre das dieses Missverständnis nicht passiert. War ich sehr dankbar, dass er diesen Quatsch ausgelassen hat. Ja, und da ist natürlich natürlich noch ein fantastischer Cameo drin, über den wir nicht reden. Der war toll.
Aber nur für dich, ich habe ihn ja nicht erkannt.
Nee, Cameos sind nicht für dich, außer es ist Arnold Schwarzenegger.
Ja, genau. Wenn der da drin aufgetaucht war, dann hätte ich ihn wahrscheinlich erkannt.
Ja, wahrscheinlich jetzt auch Sylvester Stallone erkannt, aber sonst
haben wir nicht.
Sind Cameos ja auch für dich jetzt als Schauspiel-Nichterkenner nicht so das Konzept, wo du jetzt besonders viel Spaß dran hast, oder?
Ja, ich erkenne es halt einfach nicht. Also die meisten, oder oftmals. Oder es ist halt sowas so, ach, war das nicht der, und dann fällt mir viel öfter der Charakter ein. Also.
Ich trinke gerade Wasser, red mal weiter.
Ich war so fasziniert davon, wie du das hier eingegossen hast. Das hat mich jetzt kurz aus dem Konzept gebracht.
Es ist ja einfach bei dir, wenn ich das schon mit eingießen kann. Nee, du hast da gerade was reingehalten, einen Zettel. Wollen wir darüber reden? Oder spoilert das was weg?
Wir können ja nur über das Thema allgemein reden.
Okay, ist doch egal eigentlich. darf man in einer Dance Competition, in einem Battle irgendwie die Tanzpartnerin wechseln, wenn man also zwischen Viertelfinale und Halbfinale oder so?
Bei uns durfte man das nicht. Da darfst du nicht mal das Kleid wechseln. Doch, im Einzel schon, in der Formation darfst du das auch nicht.
Also das Kleid wechseln? Ja. Also wenn ich jetzt zwei identische Kleider dabei habe, dann merkt das doch keiner, oder?
Ja, dann, da das ginge. Bei der Formation, wenn die in die blauen Kleider mit den weißen Rüschen kommen und im Finale in Kleidern, die genau gleich aussehen, dann darfst du das. Aber es gab mal eine Mannschaft, die sind dann im Finale in ihren Einzelkleidern alle aufgetreten. Das war dann halt unterschiedliche Kleider und das darfst du nicht. Also darfst du in der Vorrunde zum Finale. Worden? Ich glaube, die haben nur ein paar Strafpunkte gekriegt und eine Ermahnung sozusagen. Weil die eh letzter waren in der Liga und abgestiegen sind. Deswegen war es wurscht.
Haben sie sich einfach gedacht, jetzt machen wir mal alles, was verboten ist.
Genau.
Ist eh wurscht.
Ja.
Aber ja, so ein Ernst nimmt der Film das nicht mit dem Tanzsport.
Nee. Ja, vor allen Dingen, das war so super. Das ist mir erst irgendwie nach zwei Runden aufgefallen. Bei uns ist so, da tanzen dann irgendwie fünf Paare gleichzeitig und am Rand stehen Wertungsrichter und jeder macht halt ein Kreuz für den er so gut findet, dass er ihn in der nächsten Runde nochmal sehen will.
Ja, und hier war das ein bisschen anders. Hier sind die Wertungsrichter einfach.
Es war nur ein Wertungsrichter.
Ja, genau.
Oder zwei vielleicht.
Und die sind einfach, das war gleichzeitig der Moderator der Show, ja, der dann irgendwie einfach so mit per Fingerzeig so einen Assistenten dazu gebracht hat, dass der auf der Tanzfläche zu dem Paar hingeht und während die anderen weiter tanzen einfach zu denen sagt, danke, und schiebt die so von der Bühne raus.
Und das war immer dann, wenn die irgendwie einen Fehler gemacht haben, also wenn einer gestolpert ist oder wenn irgendjemand Schritte verpurzelt hat oder ein Handgriff nicht funktioniert, also wenn die einen Fehler gemacht hat. Was ich sehr gut fand, weil so kann man das einem Laienzuschauer sehr gut erklären.
Ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen.
Okay.
Dass die in dem Augenblick einen Fehler gemacht haben. Ich habe einfach nur gedacht,
okay. Die Dame so stolpert, alles klar, danke, tschüss.
Ich hab dann im
so Zweifel die Paare haben so getan, als wüssten sie es auch so. Ja, ich bin gestolpert, dann muss ich raus.
Ja.
Das ist halt Quatsch.
Ja, naja, also es hat irgendwie dafür gesagt, dass das Ganze so einen Flow hat und nicht so einen fürchterlichen Bruch dann gibt, nachdem der Tanz vorbei ist, sondern okay, jetzt dürfen die Wertungsrichter ihren Scheiß da hochhalten und so.
Gar nicht.
Dann
halt, nee, es war einfach so, alles klar, diese beiden Paare sehen wir nachher im Finale mit den anderen wieder.
Genau, und jetzt so, Tanzfläche offen, bam, Musik aufgedreht und so. Und das war halt eine geil, konstant seamless Party an der Stelle. Ja, und das war super, hat super funktioniert für den Film. Ja.
Ich muss jetzt noch ganz kurz die Geschichte erzählen mit dem Partnerwechsel. Das hatten wir, er wechselt ja dann irgendwann noch Partner.
Ja.
Und das geht natürlich im Normalen überhaupt nicht, dass du bist ja überhaupt nicht aufeinander abgestimmt.
Ja, das ist ein bisschen seltsam, ne, weil da kommt eine neue Partnerin zu ihm auf die Tanzfläche und die machen halt sofort irgendwelche Hebefiguren und irgendwelche abgefahrenen Moves und Drehungen und sonst irgendwas. Also völlig ohne, dass sie jemals vorher geübt zu haben. Schon beeindruckend.
Ja, nee, also ich, wenn du ein bestimmtes Niveau hast, dann kannst du bestimmte Sachen natürlich schon miteinander tanzen, weil es gibt ja dann doch irgendwie so ein Technik.
Klar, gibt es wahrscheinlich auch irgendeine Art zu kommunizieren oder.
Ja, genau. Du führst, der Herr führt. Meistens.
Ja, aber wenn du jetzt irgendwelche Hebefiguren machst oder so, das ist das durch Führen anzukündigen, was du vorhast? Oder?
Also Hebefiguren schwer.
Aber das muss man dann schon wissen, was jetzt gleich passieren soll.
Gerade im Standard, ich habe ja viel Standard getanzt, da hast du ja die Berührung auf der kompletten Seite.
Ja.
Also da spürt die Dame ja deinen unteren Rippenbogen, Bauch, bisschen Hüfte.
Das wäre bei Nick Frost auch, also hätte sie gut was gespürt.
Das ist
ja ordentlich was zum Spüren da.
Ja, genau. Ja. Das ist ja der Nachteil, den die Hungerhaken immer haben. Das ist ja der ist ein bisschen schwierig.
Okay.
Ja. Aber bei Formation ist es ja durchaus möglich, dass da schnell getauscht wird, weil es tanzen ja alle das Gleiche. Natürlich an unterschiedlichen Positionen, deswegen manchmal unterschiedliche Wege, aber ich bin ja zum Beispiel so zu meinem ersten Einsatz gekommen in der Bundesliga. Eine Stunde vorher sagt der Trainer zu mir so, ja, der hier Muskelfaserriss wahrscheinlich oder sonst irgendwas, du tanzt heute. Und halt eine Stunde bevor das Turnier losgegangen ist. Da habe ich mit der Dame noch so ein bisschen geübt. Ich hatte vorher schon mal hin wieder mit der trainiert, weil wenn der Herr nicht da ist, dann springst du halt da ein. Ja, und eine Stunde später stand ich in der
Auswechselspieler.
Volkswagenhalle mit, weiß ich nicht, 3.500 Zuschauern auf der Fläche. Das ist halt schon krass.
Ja. Nee, aber so geht's, ne? So passiert es ja im Fußball denen auch. Also
genau.
irgendwie.
Es fällt einer aus.
Auswechselspieler und dann tut sich einer weh und dann ist für den Leid des einen Leid des anderen Freude dann an der Stelle.
Dann zack, stehst du auf der Fläche, ja.
Ja, klar, aber hier war es halt so, okay, mitten im Turnier, jetzt nehme ich die Dame und dann.
Tanze ich einfach mit einer neuen Dame.
Und dann werfe ich die hoch und mache irgendwelche Sachen und.
Ja.
Okay, gut.
Egal, es passte so schön, die Geschichte. Also,
ja, natürlich. Das, ja, ist, das sind toll. Ja die zwei Ebenen an der Stelle. Für mich, der das zwar am Ende des Films dann so, oder in dem Augenblick auch dachte so, geht das? Und dann aber auch so, der Gedanke war sofort wieder weg und ja, dann war egal, natürlich, ja, natürlich geht
super,
das.
Super, toll.
Ist ja jetzt Love Story und so, klar geht das.
Ja.
Ja, war ein schöner Film. Ich würde jetzt mal 7 Punkte geben.
Ich gebe 7,5. Vielleicht sogar 7,5.
7,5? Ich gebe 7,5 Punkte.
Ja, nee, also richtig toll, hat Spaß gemacht.
Gut. Kommen wir zum nächsten Thema.
Ja, keine Filme gesehen diese Woche?
Nein.
Ich hab jetzt wieder angefangen, die zweite Staffel von Sherlock nochmal zu gucken, weil ich richtig informiert bin, am Donnerstag fängt in der ARD die dritte Staffel an.
Cool. Das ist oder, gut, dass du das sagst, weil das hätte ich jetzt gar nicht mitgekriegt gehabt.
Also entweder Donnerstag oder nächstes Wochenende auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ja. Und ich habe jetzt nochmal den dritten.
Ich habe gestern in WatchEver nochmal draufgeklickt und geguckt, ob da schon die dritte Staffel ist, weil ich bin im Moment so ein bisschen out of the loop, was das angeht. Kommen wir gleich auch noch zu. Da habe ich reingeklickt bei Sherlock und habe gedacht, Staffel 1, 2, okay, kenne ich schon, wieder raus. Ja. Ich habe mir überlegt, ob ich mein WatchEver-Abo mal kündigen soll, weil ich es kaum benutzt habe in letzter Zeit. Jetzt wird das Wetter wieder schöner, man ist wieder mehr draußen,
ja, das stimmt
und
schon.
Man benutzt es kaum noch und dann hat man auch noch Amazon Instant Love oder wie es heißt. So hatten wir es benannt, ne? Das klingt so ein bisschen, als könnte man da Prostitutionsdienste bestellen. Aber gut. Ihr wisst, was ich meine, dieses Video-Dings. Und weil man das sowieso hat wegen Prime, hätte ich gedacht, dass mir das dann ausreicht. Aber dann bin ich da reingegangen und habe da mal so durchgeklickt, was ich jetzt mal gucken könnte. Und stell fest, dass Suburgatory Staffel 2 da jetzt drin ist und keiner hat mir Bescheid gesagt.
Ja. Der Newsletter hat dir Bescheid gesagt.
Ich habe doch kein Newsletter. Also, was soll ich denn damit?
Ich passe den Newsletter jede Woche für meine Freundin und übersetze ihn ihr.
Ist der in Chinesisch oder was?
Nee, aber ich finde dann raus, was sie gucken möchte und nicht gucken möchte und dann kann ich ihr das so sagen.
Das heißt, sie guckt nur Sachen, die du für sie als genehm anerkannt hast.
Dann würde sie nicht mehr schauen.
Weil du die Sachen, die, wo du denkst, na, das sage ich ihr lieber nicht, filterst du einfach raus und sie kriegt es nicht mit.
Ja, weiß ich nicht, irgendwie CSI, Special Victim Unit, nee, die heißen irgendwie anders, aber so Sachen, das guckt sie halt nicht, falls sie es nicht mag. Da brauche ich ihr das auch nicht zu sagen.
Victim Unit, SVU?
Nee, Special Victim Unit von irgendeiner anderen Serie. Also das ist so eine Crime-Serie und dann gibt es halt die Special Victim Unit.
Von mir aus.
Ja. Zum Beispiel. Also, die kommen jetzt ab diese Woche wieder.
Suburgatory?
Nee, mach ich nicht. Suburgatory kam ab letzte Woche schon.
Hast du Suburgatory schon mal geschaut?
Zwei Folgen, glaube ich.
Welche? Also, oder egal, wie fandst du die?
Ja, ich bin da irgendwie nicht so reingekommen, weil irgendwie.
Da ist Lukas die innere 17-Jährige in dir noch nicht gefunden.
Wahrscheinlich nicht.
Ich finde das total großartig.
Ich gucke Big Bang Theory und bin damit komplett ausgelastet.
Ich habe gestern gleich 4 Folgen, nachdem ich das entdeckt habe, direkt.
4 Folgen, die gehen doch immer 40 Minuten
oder so. Nein, 20 Minuten geht eine Folge.
Echt?
Ja, 4 Folgen sind 1 Stunde 20, kann man gut weggucken.
Ja, so machen wir das ja mit Big Bang Theory. Da war gestern, habe ich das erzählt? George K. Staffel 4 irgendwas, Folge 6 oder 5 oder 7.
Hast du erzählt, George Takei hat Leute am Onanieren gehindert.
Genau.
Was eigentlich nicht sein Style ist, das zu machen.
Nö, eigentlich nicht. Aber
in Wirklichkeit würde er nicht wollen, dass er
Leute... Gib's ihm!
Würde er nicht wollen, dass er Leute am Onanieren hindert.
Nee. Und eine Folge später trinken sie einen Rosewater Ricky.
Ach was.
Ja, da habe ich direkt mal bei Small Screen Network, hast du das Video von Jamie Boudreau zusammen mit Robert Hess noch, das waren so die ganz ersten Folgen, wo die zusammen Rosewater Ricky machen?
Habe ich nicht mehr präsent.
Nee. Wo die im Shakerglas Kirschen rein, bisschen Zucker drauf und dann mit dem mit so einem Rumspray, Rum-Angostura-Mischung, flambiert er den Zucker und die Kirschen im Shakerglas und dann Gin drauf und Rosenwasser und bisschen Säure, glaube ich. Ja. Und shake das dann ordentlich.
Klingt gut.
The Rosewater Ricky. Schön flambiert mit richtig Feuer und ja, war gut.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Tolle Folge. Solltest du unbedingt schauen. Und Big Bang Theory ist auch sowieso zu empfehlen. Aber das, glaube ich, erzähle ich unseren Hörern nichts Neues.
Nö, wahrscheinlich nicht. Also Purgatory solltet ihr auch gucken. So. Geht's nach wie vor um die 17-Jährige, die mit ihrem Vater aufs Land rausgezogen ist und damit noch nicht so ganz klarkommt. Diese extrem oberflächliche, schönheitsorientierte Gesellschaft, die da in den Vororten New Yorks irgendwo haust, wo es wirklich nur um wer hat das schönste Kleid und wer die braunste Haut und wer hat den schönsten Vorgarten geht. Und sonst,
wer backt den besten Kuchen.
Genau. Und sonst hat es da nicht viel, also es geht zumindest meint man am Anfang, dass es nicht sehr viel tiefer geht. Es kommt dann so nach und nach raus, was da passiert. Und jetzt in der zweiten Staffel, irgendwie die letzte Folge, die ich gesehen habe, ging dann um die das war nicht die letzte, die ich gesehen habe, aber eine ging irgendwie so, da gibt es eine Feministin und die ist, die wird von allen gehasst und verachtet und zur Hexe erklärt und es gibt dann richtige Hexenjagd und so weiter. Dabei stellt sich dann raus, die ist gar nicht, die macht gar keine schwarze Magie oder so, die ist einfach nur für Female Empowerment und das können sie da nicht haben. Da haben sie sich zur Hexe erklärt. Das sind so Sachen, also die Serie ist so ist schön, wie diese Oberflächlichkeiten so sind und was da drunter brodelt, das wird so ein bisschen beleuchtet. Das ist ganz cool eigentlich.
Okay.
Das Ganze betrachtet aus dem Blickwinkel einer 17-Jährigen, die aufs Land gezogen ist und wirklich Kulturschock hat. Finde ich super.
Ja. Vielleicht soll ich es mir dann doch nochmal angucken. Ich habe aber noch 5 Staffeln, 4, 3, 2 Staffeln, weiß ich nicht.
32 Staffeln, irgendwas anderes.
Big Bang von mir, ja.
Na gut. Du hast den Ablaufplan, ich bin gerade in der falschen App.
Hörerfrage ist das nächste. Unser Hörer Dirk.
Das ist wahrscheinlich irgendein Dialekt irgendwo, wo das K zum CH wird.
Dirk, war? Kommt der nicht aus dem Burg?
Nein, ich glaube, er ist nicht aus München oder so. Meine ich.
Egal, kam aus München, als er bei der Pink Bar Party war. Ja, er schreibt, ihr habt schon einmal erläutert, dass euch das Erlebnis Kino ins Kino gehen wichtig ist. Sonst würdet ihr vermutlich nicht den Sneakpot machen. Da hat er ziemlich recht. Wenn ihr in einer Welt leben müsstet, in der es entweder Kino gibt oder nur Blu-ray, DVD, Streams und so weiter, für welche der beiden Welten würdet ihr euch entscheiden? Und warum? Habe ich jetzt mal ergänzt.
Hast du mal ergänzt.
Möchtest du das nochmal paraphrasieren für uns, damit wir das nochmal so zusammenfassen?
Filme ab sofort nur noch im Kino oder nur noch zu Hause?
Und keine Zwischenlösung.
Und kein Entweder-Oder. Entweder-Oder und kein mal hier, mal da.
Genau.
Verdammt schwere Nummer.
Also für mich ist so ein bisschen die Frage, gibt es diese, sag ich mal, 80er-Jahre-Lösung, die Filme kommen dann irgendwann ins Fernsehen? So, dass man dann quasi Filme auch mal.
Also quasi zurück kann. Zu vor der Erfindung des Videorekorders.
Genau.
Ja.
Also ich hätte wahrscheinlich jetzt in meinem aktuellen Leben nicht genug Zeit, um all die Filme, die ich so gerne sehen würde, im Kino zu sehen. Und insbesondere finde ich es auch immer mal wieder schön, ältere Filme schauen zu können. Trotzdem fände ich es unglaublich traurig, wenn ich Filme nur noch auf DVD angucken könnte und gar nicht mehr das Erlebnis Kino haben können täte.
Ja, also ich glaube so unsneakpot-filmmäßig, wie das jetzt rüberkommt, würde ich mich trotzdem für die DVD-Blu-ray-Daheim-Variante entscheiden, weil da einfach die Auswahl größer ist. Also weil ich da einfach die Möglichkeit habe, wie du gerade sagst, schon ältere Filme oder Lieblingsfilme, weil ich nicht immer gezwungen bin, den Film dann zu schauen, wenn das Kinoprogramm ihn mir vorgibt, sondern weil ich eben diese Selbstbestimmtheit habe, wann ich was gucke.
Aber wenn wir diese Welt mal weiter konstruieren, wenn die Menschen nicht in der Lage sind, an Weihnachten ihren Lieblingsweihnachtsfilm Die Hard im Fernsehen oder
du meinst, es gibt dann einfach viel mehr Kinos mit viel mehr Auswahl?
Genau, wenn es hier bei dir um die Ecke, da vorne ist doch diese Kneipe, wenn die...
Ja.
Ist sie da?
Nee, die ist da. Ich weiß nicht, welche Kneipe du meinst. Ach doch, die ist da, ja. Das ist für die Hörer total egal, in welche Richtung du gerade zeigst. Aber die ist da, also ist da, hier so ja, hinter genau, mir.
Richtung Eissporthalle.
Richtig.
Genau. Wenn da zum Beispiel ein Kino wäre und man einfach da hinlaufen könnte und dann für, weiß ich nicht, 3 Euro einen alten Film gucken kann oder für 8 Euro was Neues und sonst fährt man halt 2 Stationen mit der U-Bahn, da ist dann noch ein Kino und auf dem Land sind noch ein paar Kinos und es ist halt auch viel üblicher ins Kino zu gehen einfach, dass man ein, zweimal die Woche ins Kino geht, um sich Filme anzuschauen, dass man irgendwie auch um 19 Uhr dann mal ins Kino geht, dass man nicht so spät ist oder dass man nach der Arbeit um 5 mal einen Film anschaut, einfach so um mehr von diesen Sachen zu konsumieren. Jetzt ist es halt immer so, wenn du ins Kino gehst, das kostet mal, außer die Sneak, die kostet 4 Euro, aber sonst unter 8 oder 10 Euro kommst du da ja kaum raus.
Richtig, je nachdem, wenn du noch hinfahren musst, noch Sprit verfährst dafür. Oder
Parkhaus stehen.
Genau, dann also ist, ja, geht da richtig Kohle durch den Schornstein. Ja. Klar, das wäre dann wahrscheinlich nicht so, weil das dann so ein Alltagsding wäre.
Und das, also ich finde das Erlebnis, find
die Konstruktion dieser Welt ein bisschen seltsam, aber wenn es so wäre, wie du es jetzt skizziert hast, okay, dann würde ich mich vielleicht doch anschließen. Aber wenn ich jetzt so sehe, wie Kino aktuell ist und wie Kino und wie Fernsehen, also beziehungsweise DVD so ist und wie viel Zeit ich im Endeffekt vor dem einen und vor dem anderen verbringe, dann wäre mir das im Endeffekt im Fernseher wichtiger, weil ich da eben meine eigene Auswahl treffe. Und weil es halt oft genug so ist, dass du hast es im Kino verpasst, jetzt will ich den Film aber trotzdem noch sehen. So, wenn ich jetzt das andere nicht mehr hätte, wäre er weg und ich könnte ihn nicht mehr sehen. Da hätte ich also immer nur noch eine eingeschränkte Auswahl an Filmen. Wenn ich das andere aber wegnehme, würde zwar dieses schöne Erlebnis Kino wegfallen, aber ich würde keine Filme verpassen. Ich würde trotzdem noch alles zu Gesicht kriegen.
Das stimmt
wohl. Und insofern würde ich da aus rein pragmatischen Gründen diese eine Wahl treffen. Aber gut, ich verstehe, was du meinst.
Also für mich wäre es halt eben die Konsequenz aus so einer Welt, wenn keiner mehr zu Hause Filme gucken kann, außer wenn vielleicht die ARD mal 3 Jahre später dann die Wiederholung zeigt. Also weiß ich nicht, jetzt hier Cuban Fury, gut, dem würde ich wahrscheinlich nicht so ins Kino gehen, aber keine Ahnung, was Grand Budapest Hotel oder so, der dann wahrscheinlich jetzt auch in Realität um 23.30 Uhr in der ARD irgendwann versendet wird. Aber wenn er einfach 10 Wochen im Kino kommt und dann kommt er im Herbst nochmal in dem Wiederholungskino und dann kommt er in dem bisschen abgeranzteren für die ganz späten Filme nochmal und man ist auch da natürlich noch anders informiert und anders, weil man natürlich dann den News, nicht den Watch-Ever-Newsletter kriegt, sondern den Kino-Newsletter von Gesamt Frankfurt und Rhein-Main-Region, dass man dann in aller Ruhe in seine ganzen Kinos fahren kann. Och, das finde ich schon, das war dein Kopfhörer und das. Ja,
ich hab's gerade gemerkt.
Ja. Du musst das Leseding irgendwo anders hin
deponieren. Ja, das ist blöd, wenn ich das Leseding da hab, dass ich am Kopfhörer
gehe. Also ich wäre für die Kinowelt mehr Kino und ach, es ist einfach so schön, ins Kino gehen. Ich gehe so gerne ins Kino.
Ja, ich ja auch. Gut, dass wir uns nicht für diese Welt, für diese Wahl nicht treffen müssen, dass es nur hypothetisch ist in der Frage von Dirk. Vielen Dank für die Frage. Mehr Fragen bitte an info@sneakpot.de schicken oder bei Twitter. Hat auch der Aufruf letzte Woche wieder funktioniert. Es kamen schon wieder Fragen rein.
Stimmt, wir haben
2 neue mindestens kamen, glaube ich.
Ja,
ich mich
in Kommentaren, ja.
Ja, und auch bei Twitter kam eine.
Echt?
Ja. Und deshalb machen wir jetzt gleich noch eine.
Machen wir die jetzt? Aus Twitter?
Nee, wir machen jetzt noch die hier steht.
Achso, dann bitte.
Nochmal Dirk, das ist jetzt Zufall. Im Kino schaue ich mir fast immer den Abspann bis zu Ende an und ihr macht das wohl in der Regel auch. Wie ist das mit Filmen im Stream oder auf DVD? Macht ihr das dann auch? Ja. Also grundsätzlich ist das ja so ein bisschen Sneaker-Ehre gewesen. Wir haben da schon ein paar Mal drüber geredet, dass man sich den Abspann bis zu Ende anguckt. Ganz selten brechen wir das mal. Mittlerweile machen wir es eigentlich immer wieder. Bei so Filmen wie Cuban Fury sowieso, weil man da erwarten kann und muss, dass da Outtakes im Abspann sind. Waren jetzt, glaube ich, im Endeffekt nicht, ne? Aber nee. Wir haben trotzdem gewartet.
Ja.
Machst du es zu Hause auch?
Nee. Also bei Serien mache ich es, weil einfach das einfacher ist, kurz liegen zu bleiben und die Fernbedienung langsam zu suchen und dann auf nächste Folge abspielen zu klicken, als das Versuchen zu überspringen und vorzuspulen und ach, das ist alles doof. Aber bei Filmen fast nie. Also ich habe neulich Black Swan geguckt und da war ich, oder waren wir nach dem Abspann wieder so gefangen, dass wir uns dann eben, oder dass wir es dann haben laufen lassen, aber sonst, oder zumindest zwei Drittel des Abspanns ungefähr laufen lassen, aber sonst, bei Hangover guckst du natürlich den Abspann wegen der Fotos, aber.
Also, ich mach's schon meistens, aber ich guck da nicht aufmerksam hin. Also es ist dann so, der Film ist zu Ende und wenn jetzt Gäste da sind, also wenn ich nicht alleine geguckt habe, dann lasse ich es laufen und fängt man halt an zu quatschen, macht's Licht an, fängt an irgendwie, was weiß ich, sich nochmal Wein nachzuschenken.
Neue Drinks oder, zu machen.
Oder die Leute sagen dann, okay, war jetzt eh schon so spät und ich bin gerade noch hier geblieben, um den Film zu Ende zu gucken, stehen dann auf und fangen an zu gehen, aber ich lasse es dann halt laufen und schalte es auch nicht aus. So, ich mach's dann frühestens aus, wenn das Apple TV wieder im Hauptmenü angekommen ist.
Ja gut, okay. Also genau, aber wenn halt fremde Leute da sind, dann mache ich das auch so, ja.
Und wenn ich selber bin, dann ist es halt oft so, okay, ich fange dann auch schon an und was weiß ich, gieß mir noch einen Wein ein oder mach's Licht an oder fang an, hier irgendwie umzuräumen, mach's Sofa wieder ordentlich oder insofern, es ist nicht dasselbe. Es läuft zwar vielleicht durch, es ist da und ich halte mir die Option offen für den Fall, dass dann noch eine Szene kommt oder gibt ja manchen Filmen, speziell halt bei lustigen, aber manchmal auch bei anderen, dass das nochmal irgendwie so ein Outtake oder nochmal so eine letzte kurze, so ein kurzer Clip, der nochmal irgendwas erklärt oder irgendwas nochmal, genau. Das, solche Optionen halte ich mir dann offen, das mitzukriegen, ob wenn ich vielleicht schon hier irgendwie rumlaufe und Licht an oder ausmache oder sonst irgendwas in dafür, ich gehe jetzt dann gleich ins Bett. Es ist nicht dasselbe, ich sitze da nicht aufmerksam und lasse es nochmal so auf mich wirken, wie ich das im Kino mache. Ganz selten, dass ich das so tue, zu Hause. Aber ich schalte es eigentlich nicht weg.
Ja, also wenn Gäste da sind, dann lasse ich es auch laufen, irgendwie Ton ein bisschen leiser, dass man dann drüber quatschen kann oder eben so, weil es irgendwie so zum Rauskommen dann ist, aber wenn ich alleine gucke, sowieso, also dann so, okay, danke, Film weg, aus. Vielleicht, also wenn ich die Vermutung habe, dass vielleicht noch was kommt, dann spule ich den durch. So, schnell.
64-fach, gib ihm. Obwohl ich das ja eigentlich bei RTL oder so, wenn die machen das ja manchmal, dass sie dann an der Seite schon die Werbung reinfahren, wo dann der Sprecher sagt,
und demnächst auf RTL sehen Sie.
Und dann irgendein Quatsch ansagen, dann läuft links der Abspann so, hast das Gefühl, so 22-fache Geschwindigkeit, rasen da die Buchstaben durch.
Ja, das ist dann wenn halt die, auch Quatsch. Wenn die noch eine halbe Minute brauchen, also sie zeigen den Abspann ja eh nur, wenn sie noch die halbe Minute brauchen, um noch einen Werbeblock reinzuhauen.
Ja, wo ich mir dann auch denke, was haben die Leute, die in dem Abspann stehen, jetzt davon, dass sie da in einer Geschwindigkeit durchfliegen, in der man keinen einzigen Namen mehr wahrnehmen kann.
Das ist doch RTL egal.
Ja, natürlich ist das RTL egal.
Die wollen Werbung verkaufen.
Schlimm
also ist wir es, meinen natürlich alle Privatsender.
Schlimm ist es bei so Filmen wie was war es? Slumdog Millionär, wo am Schluss die Tanzszene fehlt im Privatfernsehen. Wo ich dann wirklich hier vorm Fernseher saß mit einer Freundin, die den noch nicht gesehen hatte. Und wir hatten den ja damals auch in der Sneak.
Ja.
Und ich ihr noch gesagt habe, ja, okay, war jetzt die ganze Zeit kein Bollywood-Film, aber warte mal aufs Ende. Ja, so.
Und dann
kommt einfach so die letzte Szene, wo die Figuren noch tatsächlich irgendwas Schauspielerisches zur Geschichte beitragen. Und dann zapp, raus, nächster jetzt auf XY Privatsender und so. Und einfach rausgehen und ich so, da fehlt doch die ganze Musik, was, also irgendwie, das war im Kino so dieser versöhnliche Moment, wo das alles nochmal so schön, wo man dann sich nochmal drüber den Film nachdenken kann, an der Stelle, wo normalerweise der Abspann rollt, diese Tanzszene bei Slumdog Millionaire einfach weggeschnitten. Und das sind so Momente, wo ich denke, ja, okay, selbst wenn, ich weiß gar nicht mehr, ob bei Slumdog Millionaire in dem Augenblick schon die Credits anfangen oder ob die dann danach kommen.
Ich glaube, ein bisschen tanzen sie erst so und dann kommen irgendwann
die Credits. Und dann fangen irgendwann die Credits rein, ja, genau. Und das ist so, das gehört dazu. Also,
ja.
Wenn man Abspann generell wegschneidet, schneidet man sowas natürlich auch mit weg. Und ja, naja, ich glaube, wir haben genug erörtert, wie wir dazu stehen. Was hast du zu der Überraschung gesagt, die ich in die vorletzte Folge reingeschnitten habe?
Da habe ich mich sehr gefreut. So, Moment mal, was war denn das?
Wieso hat William Cohn und gerade unsere Hörer begrüßt?
Ja.
Er hat den Artikel für das Wort Sneakpot weggelassen. Er hat einfach nur, glaube ich, gesagt, herzlich willkommen, liebe Hörer von Sneakpot. Da gehört ja eigentlich irgendwie schon noch ein Artikel dazwischen. Alter Lärmartikel.
Ja, du hast ihn auf der Republika getroffen, oder?
Ja, die hatten da so eine Aktion irgendwie von diesem
Hipster-Sender.
Hipster-Neo-Paradise, irgendwie in Zusammenarbeit mit irgendeinem Innovationszentrum, Babelsberg, bla. Die genauen Begriffe entfallen mir gerade alle. Musst du schon wieder am Alkohol schnüffeln?
Der riecht so gut, der.
Und da war William Cohn an einem Tag auf der Republika und die Aktion war irgendwie, dass du jetzt da dir dessen Gruß von ihm in deine Videokamera sprechen lassen können, in dein Handy, um irgendwie die Daheimgebliebenen zu dissen, dass sie nicht da sind oder so.
Oh, wie lustig.
Oder William Cohn bespricht deinen Anrufbeantworter oder so.
Da hättest du, zum Glück hat er unsere Hörer nicht gedisst.
Er ist ein sehr lustiges Kerlchen. Und diese Lache.
Kerlchen, das ist ja kein Kerlchen.
Nee, das ist schon ein stattlicher Baum von einem Typ. Also, das muss man schon sagen. Das
ist doch 4,30 Meter hoch, oder?
So in etwa, ja. Er saß in dem Sessel. Ich habe das nicht.
Du standest daneben und er war trotzdem größer.
Nein, nein. Ich habe mich daneben ihn in den Sessel gesetzt. Und dann saß man da zu zweit in so Sesseln und konnte sich ein bisschen miteinander plaudern. Auf so einer Bühne, wo aber keine Mikrofone waren. Und insofern, du saßt auf einer Bühne, alle haben dir zugeguckt. Im Grunde waren es die Wartenden, die nach dir dran wollten. Und du saßt dann auf der Bühne mit Scheinwerfern und allem und hast mit ihm geplaudert. Aber du wusstest selber, als ich selbst noch unten gewartet habe, man kann nicht hören, was sie da oben sprechen. Weil es ist halt einfach viel zu laut in der Halle, als dass du irgendwas hörst, wenn da keine Mikros sind. Ja. Dann sitzt du auf der Bühne, alle gucken dich an und du plauderst mit William Cohn, aber weißt, dir kann keiner zuhören. Und ja, dann habe ich irgendwie so Minütchen mit ihm geplaudert und habe ihm gesagt, dass wir hier so einen Podcast haben und ob er nicht mal die Hörer begrüßen könnte und habe dann halt unser Aufnahmegerät unter die Nase gehalten. Und man hört das ja, das ist der erste und einzige Take, den er da gemacht hat. Hat ganz vorher kurz wissen wollen, was er ungefähr sagen soll und wie er was. Von seinem Management-Seite wurde dann darauf bestanden, dass die Republika da drin erwähnt wird, weil ansonsten wäre das ja eine Art Jingle und so weiter und das ist ja lebensunterhaltsgenerierend bei ihm.
Insofern, stimmt, der verdient ja Geld mit sowas, oder?
Insofern wollte er jetzt keinen Jingle machen, den wir für immer und ewig jetzt als unsere Begrüßungsmelodie irgendwie einbauen können, weil eben...
So toll ist er auch nicht.
Ja, und man hätte, er hat gesagt, wenn wir sowas brauchen, sollen wir ihn anrufen, dann macht das dann gerne, aber das kostet dann halt ein bisschen was. Und
weil, wissen wir, wie viel das kostet, wenn wir bei ihm sowas...
Wir wissen das, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen sollte. Jedenfalls ein paar hundert Euro will er dafür schon haben.
Okay.
Und ja, aber dann merkst du halt, wie Profi der ist. Also du hältst ihm so ein Mikrofon hin und gibst ihm irgendwie so zwei, drei Stichworte und klar hätte ich jetzt sagen können, Entschuldigung, das heißt der Sneakpot oder Hörer des Sneakpots in dem Fall, hätte ich jetzt machen können, aber ich wollte es nicht.
Hätte ich ätzen können.
Ich wollte es nicht überstrapazieren. Aber er hat gefragt, war das so okay und so und ich fand es, im Ganzen fand ich es okay und hab dann gesagt,
das war ja, cool, dass er das überhaupt gemacht hat. Genau. Also das ist schon so, wow.
Und dann hast du halt einen William Cohn-Aufsprecher für den Sneakpot und wenn ich dann noch, muss ja an mich halten, ist dir nicht vorher zu verraten, dass ich das davor schneiden werde. Und dann habe ich den Stefan irgendwie 3-4 Tage später gefragt und hast die Folge schon angehört? Nö, ich bin irgendwie 12 Wochen hinten dran oder so und dann, verdammt, jetzt dauert so ewig, bis er da hinkommt.
Ja, und von den Hörern hat ja auch gar keiner kommentiert.
Ich finde es wahrscheinlich normal, dass William Cohn unser...
Oder unsere Hörer sind nicht so hipster, die haben den nicht erkannt. So, was ist denn das für ein Vogel?
Genau. Also für Leute, die ihn nicht erkannt haben, die sollten einfach mal alte Folgen Roche und Böhmermann gucken oder Neo Magazin. Und ich glaube, er war zwischendurch auch mal bei Zirkus Halligalli.
Oh ja,
hat das mal, lustig. Hat er da mal die Oma Violetta abgelöst.
Ja.
Das ist ja der Showbattle zwischen Neo Magazin und Zirkus Halligalli. Ein bisschen konstruiert, aber egal.
Aber lustig.
Ja, natürlich.
Gut gemacht.
Ja.
Wobei ich jetzt sagen muss, Zirkus Halligalli hat ganz schön abgebaut.
Ich guck's auch nicht mehr.
Das ist so bös geschnitten mittlerweile. Also, das ist schon immer geschnitten, weil die immer zu lang waren. Aber jetzt merkt man es halt richtig. So, Anschlüsse passen nicht, Lacher sind plötzlich weg und so. Weißt du, so er lümmelt sich auf der Couch rum und lacht sich kaputt, schnitt ins Publikum, schnitt zurück, er sitzt gerade da und macht das Interview weiter. Nee, falsch.
Nee, ich guck's schon länger nicht mehr, vor allem, weil man es nicht in der Mediathek irgendwie runterladen kann. Das ist eigentlich der Hauptgrund, weil wenn die Privatsender es nicht begreifen, dass sie ihr Zeug irgendwie sinnvoll zum Nachgucken...
Haben die nicht so eine App?
Ja, aber da musst du es halt streamen. Live. Und ich kann nicht, wenn ich ihn zugucken will, ich kann das nicht mit total wackeligem Netz, wo zwischendurch nur Edge oder noch schlimmer oder gar nichts mehr ist, da läuft das halt nicht.
Nee, das macht auch keinen
Spaß. Außerdem die Datenvolumina möchte ich auch nicht bezahlen müssen.
Kannst du ja mal bei ProSieben anfragen, ob sie das bezahlen.
Damit ja, und sollen sie halt ihre scheiß Werbung da drin lassen, ja? Also ich meine, klar würde ich die dann wahrscheinlich wegspulen, aber ob ich jetzt weggucke oder ein Bier holen gehe oder ob ich die wegspule, das ist ja für die Rezeption der Werbung ist das ja völlig wurscht. Natürlich sitzen die da alle und glauben, dass die Leute alle total gebannt auf ihre Werbedinger schauen oder zumindest würden sie diese Idee gerne ihren Werbekunden vermitteln. Das ist aber auch nicht mein Problem. Und insofern gucke ich das dann einfach nicht mehr. Das ist die einzige Konsequenz, die ich ziehen kann. Ja. Weil als Kunde kann ich nun mal mit dem Fuß abstimmen.
Fuß?
Ja, indem ich weggehe.
Ach so.
Ja. Ja, und das mache ich dann halt. So, und deshalb gucke ich nun diesen Showbattle nur auf Neo-Magazin-Seite. Gut, genug Schabernack.
Schabernack.
Schönes Wort, oder?
Ja.
Ist auch noch eine Hörerfrage,
haben wir noch,
die wir jetzt aber...
Lieblingswörter.
Genau, die kommt dann irgendwann demnächst mal.
Da muss ich, glaube ich, 4 Wochen drüber überlegen. Aber wahrscheinlich kommt am Ende Sneakpot raus.
Sehr schön. Aber jetzt habe ich Schabernack ins Rennen geworfen, da kannst du jetzt auch drüber nachdenken.
Ja, ja. Das, ja.
Alles andere ist Schnullibulli.
Meinst du, ich kann mir auch überlegen, wer das Wort sagt?
Wir sind frei. Du kannst diese Frage interpretieren, wie du möchtest.
Überleg dir mal den eigenen Namen von irgendjemandem bestimmten ausgesprochen.
Hätte ich William Cohn Stefan Giesbert sagen lassen sollen? Wenn ich das vorher gewusst hätte.
Nee, es ist nicht William Cohn, aber egal.
Gina Wild. Nein, okay. Es fasert aus. Wir empfehlen uns.
Wir fasern aus, wenn das so weitergeht.
Schluss jetzt.
Ja, das ist gemein jetzt. Die Hörer, die vielleicht Sneakpot hören, während sie laufen und das eventuell lustig gefunden haben, die haben schon wieder gleich Seitenstechen.
Niemand findet irgendwas lustig, was wir machen. Ich finde das eine total absurde Vorstellung, dass Leute irgendwie
schon
über Sachen lachen, die wir hier machen.
Ich glaube, viele Leute finden mich lustig.
Das Gesicht dazu ist Gold wert gewesen gerade. Sei froh, dass wir kein Video machen. Kriegt sich nicht mehr ein. So, damit beende ich diese Sendung. Ihr seht uns in Folge 300. Seht uns? Nein, ihr hört uns in Folge 340 wieder. Stefan muss jetzt zurück heimwerken. Nein, was machst du mittlerweile? Irgendwas anderes. Alkohol mischen. Wieder mal. Was machst du jetzt als nächstes? Dieses Wochenende noch?
Ich baue neue Räder auf mein Fahrrad, weil ich morgen den ersten Triathlon-Wettkampf...
Hast du neue Felgen gekauft, oder?
Nee, die habe ich schon länger. Das sind meine Race-Felgen. Die haben so Messerspeichen, die halt so ein bisschen dünner sind.
Die sind viel empfindlicher und viel teurer und werden nur gefahren, wenn es wichtig ist.
Morgen ist es nicht wichtig.
Aber ist trotzdem
so. Da ich in 3 Wochen dann den wichtigen Wettkampf habe, mache ich die drauf und jetzt bleiben sie auf dem Training drauf.
Fällt mir gerade ein, ich habe neulich ein Video gesehen, wo... Formel 1 Reifenwechsel, also Boxenstopp,
ja.
Vergleich 1950 und 2013 nebeneinander zu sehen ist.
Okay.
Das ist so lustig. 1950, das hat irgendwie, ich weiß nicht, 50 Sekunden gedauert oder so. Da war ein Typ, der die Räder gewechselt hat und der ist dann rumgelaufen und hat jedes einzelne nacheinander gemacht.
Oh, wie krass.
Und
wechseln die immer noch Reifen? Hat die nicht damit mal aufgehört? Nee, die tanken nicht mehr, gell?
Ich weiß es nicht mehr. Ich verfolge Formel 1 nicht mehr so, aber ich glaube, Reifen haben sie noch gewechselt in dem Clip. Und es war dann halt so, Typ kommt rein und es dauert so 1,5 Sekunden oder so. Oder irgendwie, keine Ahnung, ist jetzt übertrieben. Aber
die sind
so
ultra schnell.
3 Sekunden oder so, ja. Weil halt einfach 20 Mann auf dieses Auto losstürmen und einfach alles gleichzeitig machen und es ist so peng, fertig und dann rast es wieder weg. Und 1950 so ist gemütlich, einer gibt ihm noch irgendwas zu trinken und einer wischt ihm die Scheibe ab und alles so nacheinander. Es hätte jetzt nur noch gefehlt, dass er aussteigt und mithilft.
Und das daran musste ich ganz schön.
Daran musste ich gerade denken, als du gesagt hast, du machst neue Räder auf dein Fahrrad. So.
Dann nee, es dauert wahrscheinlich auch irgendwie eine Viertelstunde oder so, bis da neue drauf sind. Ich hab neulich im Training Schlauch wechseln müssen. Das ist nervig. Wenn du unterwegs bist und einen neuen Schlauch drauf machst.
Ja, das mag ich schon so. Wenn ich das im Keller in Ruhe an meinem Fahrrad machen muss, nicht.
Ja.
Also da habe ich schon keine Lust auf sowas.
Nee.
Trage ich das hier zum Fahrradhändler und sage, mach mal.
Ja, das ist halt blöd, wenn du auf der Landstraße bist und es macht.
Ruf ihn ADAC. Nee, der kommt nicht.
Tu, ich bin hier liegen geblieben. Ich habe das Hinterrad ist platt. Ja, welche Seite?
Links,
ich habe nur einen.
Beidseitig. Von beiden Seiten. Wenn ich von beiden Seiten gucke, ist klasse. Ich laufe mal drum rum. Ich habe von rechts geguckt ins Blatt, von links auf Blatt. Ist nicht gelogen.
Ja, aber dann kommt der ADAC und da steht da so ein Typ im Fahrrad.
Ich glaube, dann hörst du dir was an.
Oh ja.
Nee, dann musst du den AFC anrufen oder so.
Den allgemeinen Fahrrad.
Ja, hier der Rudolf Schabings Verband da.
Ist BDR, der, Bund Deutscher Radfahrer.
Ist der noch ich der Häuptling nicht. Da?
Ich hab
okay, ist auch, wir fasern jetzt wirklich langsam aus hinten.
Ja, der Ulrich ist festgenommen.
Was?
Der hat irgendwie einen Unfall gebaut. Jetzt kommt er endlich in den Knast.
Entschuldigung. Nichts könnte mir egaler sein.
Ja,
ja. 340 nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Das wäre jetzt noch eine Viertelstunde so weitergegangen.